Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es begleiten uns heute Vormittag die Verse 7 bis 10 aus dem 54. Kapitel des Jesaja-Buchs. Dort spricht Gott durch den Mund des Propheten: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noachs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Liebe Schwestern und Brüder, bei dem Text ist mir eine kleine Geschichte eingefallen. Ich gestehe, habe ich nicht selber erlebt, hat mir jemand so erzählt. Aber das liegt auch schlichtweg daran, dass diese Geschichte in einer größeren Stadt spielt mit ordentlichem öffentlichen Nahverkehr. Da können wir ja nicht mithalten, ne? Aber wir können es uns zumindest vorstellen, wie das an einer Straßenbahnhaltestelle und Bushaltestelle ist. Es ist später Nachmittag. An genau dieser Haltestelle warten die Leute, die nach der Arbeit oder den Einkäufen in der Stadt nach Hause fahren wollen. Und zwischen all diesen Passanten läuft eine Frau mit ihrem Kind. Man sieht sie zwar noch nicht, aber man hört sie. Eher weniger sie als den kleinen Sohn, der richtig laut und zornig vor sich hin brüllt, stehen bleibt, trotzig mit dem Fuß aufstampft und am Arm der Mutter zerrt und sie hält ihn eisern fest. Warum das Ganze? Da war ein Automat, wo man mit einem kranähnlichen Teil irgendwelche Kuscheltiere herauszerren kann. Und der Sohnemann wollte unbedingt den rosa Affen, den es da drin gab. Und die Mutter hat nicht angehalten. Folge: Zornanfall. Aber sie hat ihn fest an der Hand und zieht ihn Richtung Haltestelle. Aber je größer die Entfernung zu dem Automaten ist, desto größer wird auch der Protest. Und dann kommt's. Als der Bus kommt, lässt sie für einen Moment die Hand ihres Kindes los, um in der Tasche nach den Fahrkarten zu kramen. Und genau diesen Moment nutzt der Knabe. Er rennt los, ohne zu schauen, geradewegs auf die Straße und vor den heranrollenden Bus. Und kurz bevor es passiert, kann ihn die Mutter noch zurückreißen. Die holt aus und drischt ihm eine hinten drauf, dass die Funken sprühen. Also die Geschichte muss älter sein, heute darf man das ja nimmer. Und im gleichen Moment zieht sie ihn an sich, drückt ihn an sich und sagt: Komm, ist ja gut, ist ja alles gut. Hört überhaupt kein Schimpfen. Der Ungehorsam, das Geschrei, der Trotz, der Stress, den er seiner Mutter gemacht hat, ist von einem Moment auf den anderen vergessen. Und so ähnlich ist es wohl auch mit Israel und Gott in unserem Text. Die Geschichte hat Ähnlichkeiten. Wie lange haben sich die Könige Israels, die Kinder Israels, wie trotzige Kinder eben verhalten? Wie oft haben sie sich die Ohren zugehalten, wenn die Propheten gewarnt und gemahnt haben? Wie oft haben sie es überhaupt nicht akzeptieren können und wollen, dass die Propheten im Auftrag Gottes reden, haben sich selber für größer, für entscheidungsfähiger gehalten, wollten ihren eigenen Willen durchsetzen, selber groß, jawohl. Und was soll das Reden von Strafe? Puh, mir kann doch keiner. Doch, es konnte einer. Es war alles anders gekommen. Nebukadnezar, der babylonische Großkönig, dringt mit seiner Armee ins Land ein, belagert die Stadt und nimmt sie ein. Jetzt liegen die Häuser in Trümmern und der Tempel ist geplündert, geschändet und teilweise zerstört. Und sie, vorher große Klappe, sitzen dann ganz kleinlaut an den Wasserflüssen Babylons im Exil und weinten, wie es so schön heißt. Mitten in der Fremde, als Kriegsgefangene, als Pfand, damit im eroberten Land kein Aufstand gegen die Babylonier entsteht. Sie, die doch das auserwählte Volk waren, die sich was darauf eingebildet hatten, dass sie die besonderen Kinder Gottes sind. Aber sie hatten ja leider vergessen, dass sich die Kinder besser auch nach dem Wunsch des Vaters richten. Naja, da sitzen sie, die Schmerzen vom Verlust, über den Verlust der Heimat drücken die Seele nieder. Und dann kommt die Frage, wo ist jetzt Gott? Sitzt er wirklich noch in Jerusalem, im Tempel, dem Schemel seiner Füße? Und sie sind hunderte von Kilometern, tausende Kilometer entfernt. Kann Gott bei ihnen sein, wo er doch in Jerusalem ist, der Gott Israels? Hatte er überhaupt noch ein Interesse an ihnen? Oder hat er seine Kinder aufgegeben wegen ihres fortdauernden Ungehorsams? Da waren schon Zweifel und Nöte drin. Nicht nur die alltäglichen Sorgen, was esse ich heute, sondern wie wird Zukunft sein? Und dann kommt der zweite Jesaja und durch ihn spricht Gott, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein klein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das kann man jetzt, wenn man sich in die Israeliten damals reinversetzt, auf zweierlei Weise hören. Das eine ist, endlich, Gott spricht wieder mit uns. Wir sind nicht Gott verlassen im wörtlichen Sinn, in dieser gottverlassenen Gegend, sondern er ist trotzdem noch für uns ansprechbar, er ist trotzdem noch für uns da. Man kann es aber auch so hören. Immerhin sind seit der Eroberung Jerusalems ja 50 Jahre vergangen. Also wenn 50 Jahre ein kleiner Augenblick sind, wie viel ist dann eine Minute beim lieben Gott? Oder in diesem Fall vielleicht gar nicht so lieben Gott, wenn er uns so über Jahre hin alleine gelassen hat. Aber es hat was bewegt. Die Situation ist keine Situation für große, pathetische und auch inhaltsleere Worte, wie man sie vielleicht in Jerusalem 50 Jahre früher gehört hat. Die Israeliten haben gelernt. 50 Jahre Gefangenschaft, Heimatverlust. Da fängt man spätestens schon mal an, darüber nachzudenken, was richtig und was falsch ist. Und so irgendwelche billigen Vertröstungen wie Kopf hoch, wird schon wieder, Ausweg finden sich schon, komm. Ja, du weißt doch, man darf den Mut nicht verlieren, wir machen einfach weiter. Das bringt ihnen überhaupt nichts. Es hätte ihnen auch nichts gebracht, wenn Gott gesagt hätte, na, jetzt seht das mal. Ich habe euch doch die ganze Zeit gewarnt, ihr seid selber schuld, dass euch jetzt schlecht geht. Würden wir auch nicht gern hören in so einer Situation, oder? Was sie hören, ist ganz was anderes. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und diese Worte, die haben tatsächlich Gewicht. Ich habe mir überlegt, was war es, dass die Israeliten da sehr aufmerksam zuhören und auch merken sofort, dass der Prophet ihnen nicht einfach nur die Situation schönredet. Das, was es war, war die immer noch festsitzende Erinnerung an den Bund Gottes mit seinem Volk. Die haben sich in diesen Jahren immer erinnert. Erinnert euch noch, Noah damals, nach der Sintflut, der Bund mit dem Regenbogen. Oder Abraham, die Nachkommenschaftsverheißung. Oder Jakob. Oder. Gott hat seinen Bund mit seinem Volk geschlossen und gehalten. Es soll eigentlich nichts mehr zerstört werden. Es soll keinen Zorn mehr geben. Und die Liebe Gottes, sie soll genauso dauerhaft sein wie Frost und Hitze im Wechsel, wie Aussaat und Ernte, wie Sommer und Winter. Unendlich wie dieser Wechsel soll der Bund sein. Und wenn euch mein Zorn jetzt so endlos lang vorkommt, 50 Jahre ist zur damaligen Zeit der Menschenleben, ja, das sind schon mal 2 Generationen ungefähr. Jetzt merkt ihr, dass das für meine Verhältnisse eine kurze Zeit war, ein Moment, ein Augenblick. Aber das, was ich euch verspreche, dass ich für euch da bin, dass ich meinen Bund einhalte, dass ich nahe bei euch bin, das soll für alle Ewigkeiten gelten, jetzt und in allen Zukünften. Und es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ein ewiges Versprechen. Diese Gnade Gottes, sie wird nicht mehr wieder genommen werden. Er wird nicht mehr sein zorniges Gesicht zeigen. Er wird sein zorniges Gesicht verbergen. Das wird der verborgene Gott. Aber es wird auch kein Schlaraffenland werden. Die Gefangenschaft dauert 50 Jahre. Und später, als sie wieder nach Hause kommen, steht da nicht der Tempel schon wieder aufgebaut da und die Stadt ist renoviert, sondern sie müssen anpacken. Sie müssen ihre Heimat wieder aufbauen. Und sie müssen sie verteidigen. Das ist übrigens bis heute so geblieben. Und wir? Wir sind genauso im Bund mit Gott. Geschlossen in der Taufe, geschaffen durch den Sohn Gottes. Der Gott, der sich als liebender Gott offenbart, nicht als zorniger Gott. Der uns begleitet in allen Lebenssituationen, selbst in denen, wo wir fragen, ja, wo ist denn Gott jetzt? Wo ist er, wenn ein Volk vorgeht gegen ein anderes mit rücksichtsloser Gewalt und Grausamkeit? Wo ist er, wenn ein Volk zerstört wird, wenn Leben genommen wird. Kein Schlaraffenland. Aber Gott, das weiß ich, weiß um jeden Einzelnen. Liebt jeden Einzelnen. Opfer wie auch Täter. Aber das ist der Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Mein gesunder Menschenverstand, soweit er denn vorhanden ist, würde sagen, na klar, für die Täter in solchen Situationen, da braucht es die zornige Seite Gottes, da wird abgestraft. Nicht die Liebende. Aber dann denke ich mir auch wieder, wie war das mit der Geschichte von der Frau und ihrem Kind? Sie hat ihm eins übergezogen. Nicht, weil sie es nicht mochte oder weil sie dieses Kind hasste, nein, weil sie es liebte. Und so ist es mit Gott eben auch und uns. Auch in solchen Situationen, die unseren Kriterien nicht so ganz entsprechen. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und ich hoffe, wir hören es nicht als leeres Versprechen, sondern als eine Zusage, die uns hält. Immerhin gab es ja einen, von dem es im Alten Testament schon heißt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dass Gott sogar sein Liebstes, seinen Sohn, für uns hingibt, dass er Krankheit und Schmerzen nicht aus der Ferne betrachtet, sondern das finstere Tal selbst bis zur letzten Konsequenz durchstreitet, das allein verbietet schon jeglichen Verdacht auf die sogenannte billige Vertröstung nach dem Motto, es wird schon wieder werden, Frau Kern. Dass Gott die Strafe für all das, was wir Menschen falsch machen, die Schuld, die wir auf uns laden, auf seinen Sohn legt und er alles am Kreuz bezahlt zu unserem Frieden, das ist ja wohl der gewaltigste Beweis für Gottes Ja zu seinem Bund mit uns. Und dieses Ja ist Grund zur Hoffnung, manchmal auch eine Hoffnung, die mühselig ist, aber die Mühe lohnt sich. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.